Evangelium, Bergpredigt, Kapitel 6, ab Vers 5. Diejenigen, die ihre Bibel gut kennen, die ahnen sofort, das ist doch der Abschnitt über das Gebet in der Bergpredigt. Das ist der Abschnitt, in dem Jesus uns sagen will, wie wir beten sollen. Und ich habe mir gedacht, das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Wochenende. Denn Gemeinschaft, da haben wir uns einmal darüber unterhalten, wie hat sich Gott Gemeinde gedacht, im optimalen Fall. Dann haben wir gesehen, wo gibt es Schwierigkeiten in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Aber ich habe mir gedacht, das Miteinander, was wir in der Gemeinde haben, ist auch ganz wesentlich davon bestimmt, wie wir zu Gott stehen, welche Verbindung wir zu Gott haben. Und das drückt sich ja nun mal ganz wesentlich im Gebet aus, in unserem Gebetsleben. Wie sieht das aus? Wie stehen wir da zu Gott? Wie viel, wie intensiv beten wir? Wie sehr ist es ein Anliegen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, durch das Bibellesen und durch das Beten? Und da habe ich mir gedacht, heute Morgen, das ist ja ganz gut, wenn wir uns ein bisschen darauf konzentrieren, was Jesus seinen Jüngern weiterzusagen hat und damit uns auch. Denn wir wollen ja Jünger Jesu sein, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen so leben, wie Jesus das gerne wollte. Und die einzige Stelle, wo Jesus den Jüngern genaue Auskunft darüber gibt, wie sie beten sollen, wie sie den Kontakt zum Vater pflegen können, das ist hier im Matthäusevangelium in der Bergpredigt. Es gibt mal ein paar andere Gebete Jesu, die überliefert sind, aber nie setzt er sich so intensiv an einem Stück damit auseinander. Und da wollen wir heute Morgen zumindest so ein paar Aspekte einmal herausnehmen. So ein paar kleine Teile herausnehmen, die uns helfen sollen, unsere Beziehung zu Gott zu pflegen, auf eine andere Basis zu stellen. Ich werde nicht alles ansprechen können, was wir in diesen Versen drin haben, aber ich lese sie erst einmal vor. Also, noch einmal, Matthäus Evangelium 6, ab Kapitel, also Kapitel 6, ab Vers 5 bis Vers 14. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um vor den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür und bete zu dem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihn nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ja nochmal so ein Nachsatz, das soll so ein bisschen erklären, die Bitte, die im Vater unser mit drin steht. Also zuerst einmal wird uns so etwas um das allgemeine Umfeld erklärt, was das Beten betrifft. Also wir sollen nicht beten wie die Heuchler. Gestern hatte ich ja schon einmal kurz erklärt, was ein Heuchler ausmacht. Bitte. In Vers 6? Öffentlich steht bei mir, ja. Das hier ist die neue Schlachterübersetzung. Ja. Mhm. Doch, aber ihr habt andere zum Teil, ja. Ich weiß nicht. Ja, ich bin immer dabei, das ist jetzt zwar, hat nicht direkt mit dem Thema zu tun, ich bin immer dabei, so mal die Bibelübersetzungen zu wechseln, damit ich mich neu mit dem Text auseinandersetze. Sonst merke ich, wenn ich immer so über Jahre hinweg dieselbe Übersetzung lese, dann gewöhne ich mich so sehr an den Wortlaut, dann lese ich schon gar nicht mehr genau hin. Und im Moment bin ich eben gerade bei dieser neuen Schlachterübersetzung, die auszuprobieren. Und ich merke, es sind manche positive Sachen, manche negative Sachen dabei, sowohl von dem Aufbau wie von der Übersetzung. Und eine Besonderheit hierbei ist eben für die Kinder, der Frage da, dass sie eben die Textus Receptus Sache befürworten und da sind dann manche Sachen ein bisschen unterschiedlich. Nicht, dass der Inhalt vollkommen anders ist, aber dass manchmal der Wortlaut etwas anders klingt und ich vermute, dass das auch hier mit zu tun hat. Ja, aber bei mir steht eben dann in Vers 6 öffentlich vergelten. Also zuerst einmal mit den Heuchlern. Die Heuchler, da wird gesagt, die stehen an den Straßenecken, die machen das so schön, dass es alle sehen. Heutzutage finden wir das ja nicht ganz so oft. Nicht? Also wenn ihr irgendwo nach Detmold in der Stadt geht oder hier nach Lippstadt, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwo an den Straßenecken die Leute beten seht. An sich muss ich ja sagen, ich fände es gar nicht so schlecht, wenn die Leute dort öffentlich beten würden. Aber damals war es eben in, wenn du etwas auf dich hieltest, dann hast du nicht die besondere Kleidung getragen oder die besonderen Schuhe, dass man gleich sehen konnte, du bist jemand, der sich das leisten kann, sondern dann hattest du da gebetet. Dann gehörst du zu den Frommen, das hat Ansehen gebracht. Es gab da eine ganze Menge Pharisäer, die haben dann extra abgewartet, so jetzt ist die Hauptzeit, wo die Leute alle zum Markt gehen und dann stellen sie sich hin und dann wird gebetet. Und das kennt ihr ja vielleicht noch an den Bildern, die es gibt ja heute noch so an der Klagemauer. Nicht? Dann betet man ja nicht einfach nur so, sondern bei den Pharisäern, wie bei, bei vielen Juden heute, den Orthodoxen, dann ist das so, du machst die Hände in Bewegung und du bist so in Bewegung und so. Also es ist richtig auffällig, man sieht das schon. Und macht das natürlich auch laut, nicht leise, sondern dass die anderen mitbekommen. Und hier merkt man, Jesus sagt, das ist Heuchelei, weil im Grunde genommen diese Leute geht es gar nicht darum, zu Gott zu sprechen, sondern diesen Leuten geht es nur, die anzusprechen, die ringsherum sind und die Zuhörer. Es gab damals sogar so besondere Klassen von Pharisäern. Eine, die mir in Erinnerung ist, das sind die wundgeschlagenen Pharisäer. Die wundgeschlagenen Pharisäer, die haben das so gemacht, die wollten auch besonders fromm sein, dass dann all das auffiel. Und dann haben sie gesagt, unsere Augen, die dürfen nie eine Frau sehen, während wir beim Beten sind oder so. Kann man natürlich die Augen zumachen, aber da sie sich jetzt bewegten und dann in die Straßen entlang liefen und plötzlich sahen sie irgendwo hinter einer Hausecke einen Rock hervorluken und dann machen sie in dem Moment einfach die Augen zu, laufen weiter und beten weiter. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum sie die wundgeschlagenen Pharisäer sind. Denn wenn du mit geschlossenen Augen weiterläufst, entweder bong, gegen die Wand gegen oder gestolpert, irgendwie hingefallen. Aber die haben das gesehen als besonderes Zeichen ihrer Würde. Ich bin besonders heilig, seht meine ganzen Verwundungen auf der Stirn, auf der Nase, blau geschlagene Augen, weil ich ja so fromm bin, nicht mal eine Frau anschaue beim Beten, nicht? Und da merkt man, das Ganze ist nur Show. Das Ganze ist einfach nur Show. Die wollen nach außen zeigen, wie fromm sie innerlich sind. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch in der Gemeinde ist, aber in manchen Gemeinden gibt es das ja auch. Da gibt es so Leute, da hat man zumindest innerlich so die Vermutung. Also das ist jetzt gar nicht so sehr für Gott gedacht, sondern derjenige will in seinem Gebet eigentlich eine Predigt der Gemeinde halten. Nicht? Es gibt Leute, die kommen halt sonst nicht genug zum Predigen und dann halten sie in der Gebet eine richtige Predigt und dass jetzt endlich das anders wird und dass das so und so ist. Und da muss man sagen, ja, das ist eigentlich auch ein Missbrauch vom Gebet, denn im Gebet reden wir zu Gott. Und nicht zu der Gemeinde. Wenn du zur Gemeinde reden willst, dann stell dich vorne hin oder frag, ob du mal was loswerden darfst, ob du mal ein Zeugnis werden darfst. Das ist Richtung eine Gemeinde. Sonst ist das eigentlich Heuchelei. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Wenn wir vorgeben, zu Gott zu sprechen und eigentlich die Gemeinde meinen, ja, dann ist das Heuchelei, das ist falsch. Es gibt auch so eine Art Heuchelei, da merkst du, es sind immer wieder dieselben Phrasen. Man hat den Eindruck, derjenige überlegt sich gar nicht mehr, was er eigentlich zu Gott betet. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch das so macht mit eurem Ehepartner. Also immer wieder dieselbe Phrase, das wirkt natürlich auch irgendwie langweilig mit der Zeit. Und die nimmt keiner mehr ernst. Weil dann, wenn du immer wieder dasselbe sagst, dann glaubt niemand mehr, dass du das wirklich ernst so meinst. Und da müssen wir natürlich herausgefordert sein, ist das vielleicht auch, da wir so schön formulierte Gesetze und Gebete haben, die sich vielleicht noch reimen und gut aufeinander passen. Und das ist nicht alles schlecht, das ist nicht schlecht. Aber wenn das nicht mehr von Herzen kommt, dann ist es schlecht. Und dafür müssen wir nicht in die katholische Kirche gehen, um das Ave Maria zu beten oder so etwas und sagen, oh, das ist ja jetzt katholisch, das machen wir nicht, sondern da können wir auch selbst irgendwas zurechtbiegen und zurechtdichten. Und wenn wir das immer nur wiederholen, ohne dass wir mit Herzen dabei sind, dann ist das eigentlich auch nur Heuchelei. Und dann ist es besser, wie Jesus hier sagt, schweigt darüber, ihr habt euren Lohn ja schon dahin. Die Anerkennung der Gemeinde habt ihr schon, dass sie alle sagen, oh, wie fromm kann der beten, oh, wie gut kann der beten, was für eine gute Predigt kann der im Gebet halten. Da habt ihr euren Lohn dahin, aber Gebet zu Gott ist das nicht. Und deshalb könnte man es auch eigentlich gleich lassen oder unter dem richtigen Etikett machen. Und dann kommt als nächstes, wenn du betest, soll in dein Kämmerlein gehen. Hier sagt Jesus genau das Gegenteil davon. Das bedeutet nicht, dass wir nur in einem kleinen Abstellkämmerlein beten dürfen, sondern hier soll der Unterschied gesagt werden, eben von dem Extrem in der Öffentlichkeit auf dem Marktplatz, damit es alle sehen. Da sagt er, nein, entgegengesetzt, es kommt darauf an, dass es Gott es hört und nicht, dass die vielen Leute ringsherum es hören. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt Hemmungen haben müsst bei der nächsten Gebetsgemeinschaft in der Gemeinde. Jetzt bete ich möglichst gar nicht, weil das ist ja in der Öffentlichkeit und das darf ich ja nicht. Das meint Jesus hiermit nicht, sondern er meint nur, du sollst nicht beten, um von anderen gehört zu werden. Also das heißt, mich zu präsentieren. Das ist das Falsche. Die Motivation ist das Falsche. Und die drückte sich damals darin aus, dass die Leute an den Straßen
Straßenecken gebetet haben, sondern unsere Motivation sein soll, wir wollen zu Gott sprechen. Wir wollen Gott das ausdrücken, was uns auf dem Herzen liegt. Dann kommt es auch gar nicht darauf an, ob du mal ein bisschen stammelst, ob da mal die Grammatik nicht ganz in Ordnung ist oder ob du nicht eine schöne Wortwahl hast oder ob das nicht schön gereimt ist. Du schüttest ja Jesus dein Herz gegenüber aus. Ich meine, wenn eure Kinder zu euch kommen und die haben irgendeine Not, irgendein Problem, dann achtet ihr wahrscheinlich auch nicht zuerst auf die Grammatik. Also nein, hier halt, da sollst du den Dativ nehmen und hier den Akkusativ und nein, das ist aber nicht so in Ordnung, sondern hört ihr erstmal zu und ihr nehmt das auf und ihr freut euch, dass die Kinder euch Vertrauen schenken und so ist es bei Gott auch. Und darauf kommt es an. Das ist das Wesentliche, was da im Zentrum steht. Und da sehen wir, denn Gott sieht ja ins Verborgene. Gott, da brauchen wir nicht laut herumzuschreien. Da hört er uns, egal wo wir versteckt sind, ob wir in irgendeiner Gefängniskammer sind, so wie der Richard Wurmbrand oder so in einem Buch, der schreibt, jahrelang im Gefängnis verfolgt und trotzdem hört Gott das. Oder wie Paulus im Gefängnis ist in Philippi und auch da hört Gott das. Das soll uns zum Ausdruck gebracht werden. Und hier steht, öffentlich wird er es vergelten. Na, er ist jetzt nicht mitgemeint. Also plötzlich hören alle in der Gemeinde vom Himmel eine Stimme und sagen, ja, der Peter, der betet immer gut, allein in seinem Kämmerlein, hört auf ihn oder so. Ich weiß nicht, nein, das wird wahrscheinlich nicht so passieren. Aber was wir finden, was Jesus ja auch sagt, alles, was im Geheimen getan wird, das kommt auch an die Öffentlichkeit. Wann? Wenn das große Gericht ist. Und wir alle werden ja auch vor dem Gericht Gottes stehen. Und dann wird plötzlich offenbar, der hat mich gespeist, der hat den zu essen gegeben, der hat das gemacht, der hat sich Gott hingegeben, der hat das Geld investiert in die Sache Gottes. Plötzlich wird das bekannt und dann sehen das alle Leute und wir hören das auch und das ist damit gemeint. Also damit ist nicht gemeint, dass jetzt das veröffentlicht wird oder wir eine Internetseite machen müssen von der Gemeinde und da steht jetzt drin, der hat so viel gespendet, der hat so viel gebetet, so viele Minuten. Das gibt es ja bei den Zeugen Jehovas, nicht? Ich unterrichte ja auch Sektenkunde. Bei den Zeugen Jehovas, die haben jedes Jahr ein Jahrbuch der Zeugen Jehovas. Da ist bis auf die Minute ganz genau angegeben, wie viel Zeugendienst sie geleistet haben. Das heißt, wie viele Minuten sie an der Haustür gesprochen haben. Alles ganz genau buchgeführt. Genau bis ins letzte Traktat, was sie weitergegeben haben. Alles ganz genau aufgeführt. Da merkt man, so ist Gott natürlich nicht dabei. Aber wir sehen, das, was wir tun, da, wo wir uns Gott hingeben, Gott vergisst das nicht. Gott hört uns, er antwortet auf uns und er wird das auch einmal anderen Menschen zeigen. Wir werden vor dem Gericht stehen. Und Gericht heißt ja für uns als Christen Preisgericht, wo wir belohnt werden von Gott für das, was wir, wo wir treu gewesen sind. Und dann lesen wir ab Vers 7, ihr sollt auch blinden plappern wie die Heiden. Also bei den Heiden, das gab es damals, wir kennen das auch aus der Bibel. Denkt mal bei der großen Auseinandersetzung zwischen Elia und den Baalspriestern auf dem Karmel. Da ist es so ähnlich mit den Plappern, das ist das gemeint. Die sind da, ihr erinnert euch vielleicht an diese große Show, die da stattfindet, nicht? Diese zwei Altäre, die aufgebaut werden und massenhaft Wasser drüber geschüttet wird und dann soll jetzt gebetet werden. Und die Baalspriester, die machen das so richtig, wie das damals im Heidentum üblich war. Die laufen da herum um den Altar und die beten und die schreien und das machen sie stundenlang und das wirkt nicht und dann ritzen sie sich noch und schreien noch mehr und fallen in Ekstase und kommen dann plötzlich in Prophetie hinein und der Elia, der steht da ganz unbeteiligt daneben, so wir können sagen, ja, ein bisschen sarkastisch sogar, nicht? Dann sagt er, ja, ihr müsst euch noch ein bisschen mehr anstrengen, nicht? Und ja, vielleicht ist euer Gott gerade eingeschlafen, bis bleibt mal ein bisschen lauter und ja, vielleicht ist er auch gerade auf Toilette gegangen, sagt er da und da merkt man natürlich, er macht sich nur lustig über die, denn ein Gott auf Toilette geht, ein Gott einschlafen, ist natürlich verrückt, aber er will ihnen gerade zeigen, euer Gott, zu dem ihr ruft, der ist gar keiner und deshalb müsst ihr so laut rumschreien. Und da sagen wir, so sollen wir nicht vorgehen. Wir sollen nicht vorgehen wie die Leute, die Gott nicht kennen, die irgendwie immer dieselbe Leier haben, wie meinetwegen im Buddhismus, nicht vom Dalai Lama, die Gebetsmühle und dann drrrrt immer dasselbe und dasselbe und dasselbe und dasselbe. Oder wie manche Leute, die Gott auch nicht kennen, die dann 10 oder 20 Mal immer dieselben Gebete herunterrasseln und innerlich gar nicht mehr dabei sind. Darauf hört Gott nicht. Es kommt auch nicht auf die Lautstärke drauf an. Es kommt nicht auf die ständige Wiederholung drauf an, sondern inwieweit wir unser Herz Jesus Christus öffnen und ihm wahr sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Das ist das, was Jesus eigentlich will. Und nicht die ständige Wiederholung oder das laute Schreien, wie hier das von den Heiden ist. Denn da wird uns ja gesagt, euer Vater, der weiß ja, was ihr braucht. Hier steht, der weiß sogar schon, was ihr braucht, bevor ihr sagt. Ist das nicht eine tolle Sache? Ich meine, so ein bisschen können wir das manchmal als Eltern erleben. Gestern am Männerabend hatten wir uns ja so ein kleines bisschen damit auch auseinandergesetzt. Können wir als Männer in der Familie unseren Kindern helfen und erziehen und all so etwas? Und da haben wir auch gefunden, dass in der Bibel ganz häufig Gott verglichen wird mit einem Vater. Und da wir die Herausforderung haben, so ein bisschen auch wie Gott zu sein. Also ich meine natürlich nicht jetzt die Anbetung. Also ich habe die Männer gewarnt, wenn sie gestern nach Hause gekommen sind, dass sie jetzt nicht sagen, im Größen waren, also jetzt ich bin wie Gott und jetzt knie mal nieder, nicht? Ich hoffe, sie haben es auch nicht gemacht hier, nicht? Gestern Abend noch, als ihr dann zurückgekommen seid. Ja, ich hoffe, sie haben das nicht gemacht. Also das ist damit nicht gemeint. Aber hier haben wir so einen Punkt, da könnten wir so ähnlich sein. Ist das nicht manchmal so? Also mir geht es so. Manchmal, da weiß ich schon, was unsere Kinder gerne brauchen oder was sie brauchen, obwohl sie es selbst noch gar nicht wissen. Nicht? Und so ist das ähnlich gemeint. So ist das bei Gott noch viel besser bei uns, weil er ja noch viel mehr in die Zukunft schauen kann. Wir können ja nicht als normale Männer in die Zukunft schauen, aber wir kennen unsere Kinder so ein bisschen. Die Frauen kennen das natürlich auch. Die wissen zum Beispiel, ja, unser Kind, das geht jetzt nach draußen und nach 10 Minuten fängt es an zu frieren, aber nimmt keine Jacke mit. Nicht? Und dann weißt du ja schon, das wird jetzt in 10 Minuten frieren, dann nimmst du Jacke mit und in dem Moment, Mama, bist du gut, hast du Jacke mitgenommen oder so. Und so ähnlich ist Gott auch. Der weiß schon, was wir brauchen, obwohl wir es noch gar nicht gesagt haben. Hat es schon vorbereitet dann brauchen wir das nur noch entgegenzunehmen. Nicht? Und das ist ja eine tolle Sache. Und das soll uns gesagt werden, das ist ganz anders als bei den Göttern, bei den Götzen, die eigentlich gar kein Leben haben, die auch gar nicht hören können. Die können natürlich auch nicht vorsorgen. Aber hier, ihr braucht nicht so laut rumzuschreien, denn Gott weiß ja, was ihr braucht und er sorgt schon dafür. Und dann finden wir hier das Vaterunser. So nennt sich das ja. In der katholischen Kirche, in der orthodoxen Kirche, in der evangelischen, reformierten und in allen Kirchen betet man das eigentlich weltweit. Es gibt in Israel sogar eine Kirche, da sind so aus zig verschiedenen Sprachen das Vaterunser aufgezählt. Ich glaube, in Jerusalem steht die, diese Kirche. Und die sind dann eben so an den Wänden angebracht, einfach weil das ist das einzige Gebet, von dem Jesus uns mal gesagt hat, so sollen wir beten. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nur so beten sollen. Dieses Gebet ist ein Mustergebet, das uns zeigen soll, was gehört in die Beziehung zu Gott eigentlich mit hinein. Oh, aber das heißt auch umgekehrt nicht, dass wir das nie beten sollen, weil es halt nur Mustergebet ist. Das gibt es ja so. Es gibt manche freie Christen, die sind dann halt sehr frei dabei. Die sagen sich, naja, so Vater Unser wird regelmäßig in der katholischen Kirche gebetet, in der evangelischen Kirche gebetet, also wir tun das nicht. Das ist allerdings keine gute Regel, denn hier steht ja, so sollt ihr beten. Ja, wenn Jesus das sagt, dann sollten wir auch als freie evangelische Christen sagen, okay, wenn Jesus das sagt, dann kann ich das ja ab und zu doch mal tun. Ist ja nicht schlecht, nicht? So das genau zu beten, was Jesus gebetet hat. Und wenn wir hier jetzt mal reinschauen, dann merken wir, es ist ziemlich gehaltvoll. Manchmal vielleicht gehaltvoller als Gebete, die wir uns selbst formulieren. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr selbst formulieren sollen, aber ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Wir brauchen nicht als Anti-Haltung, weil andere das so viel tun, sagen, wir machen es gar nicht mehr. Sondern hier steht es, also lasst uns das auch mal machen. Und dann fängt das an, unser Vater. Ja, da sind ja jetzt schon mal eine ganze Menge Gedanken dabei. Wir beten das ja manchmal so ganz schnell, denn unser Vater, ja, was steckt als erstes drin? Da steht ja unser, nicht mein Vater. Das bedeutet, wir beten hier als Gemeinschaft von Christen, die zusammengehören. Ich habe nicht nur einen Vater, der allein für mich ist, ich bin nicht Einzelkind im Himmel, sondern ich bin ein Kind von vielen Tausend, die auch Jesus Christus anerkennen, die Gott als ihren Vater haben. Und das bedeutet ja wieder, wir haben unser Thema Gemeinschaft, Gemeinschaft in der Gemeinde. Wir beten also zusammen in der Gemeinde, weil wir Gott kennen und öffnen uns ihm gegenüber. Wir wissen auch, er ist unser Vater, wir sind Geschwister, wir gehören zusammen. Deshalb sagen wir auch Geschwister zueinander. Also das ist bei unser schon ganz wichtig. Wir stehen nicht alleine vor Gott, wir gehören in der Gemeinde zusammen, wir brauchen einander und wir haben einen gemeinsamen Vater, an den wir uns wenden. Und wenn wir mal Streit als Geschwister untereinander haben, dann muss Gott manchmal schlichten. Dann müssen wir in die Bibel hineinschauen und da sagt er hier, du bist falsch und kehre um und entschuldige dich bei deinem Bruder, entschuldige dich bei deiner Schwester. Ja, so wie ihr das auch macht bei euren Kindern, oder? Wenn die sich streiten im Kinderzimmer, also zumindest bei uns ist das so, unser Junge haut dann, nicht, die, unsere Schwester, haut er sie irgendwie, weil die das Auto kaputt gemacht haben oder was weiß ich. Und dann kommen wir hinterher und sagen, jetzt musst du Entschuldigung sagen. Und weil er nicht Entschuldigung sagen kann, dann sagt er immer, es tut mir leid. Ja. Also er hat so ein bisschen manchmal mit manchen Worten hat er Schwierigkeiten. Entschuldigung ist so ein Schwieriges, das kriegt er nicht raus, nicht? Und dann sagt er das so. Aber es klappt dann, nicht? Und dann Entschuldigung, also nicht Entschuldigung, sondern es tut mir leid, nicht? Aber kommt ja aufs selbe drauf raus. Und dann merken wir, unser Vater. Und Vater, ja, das bedeutet ja, dass wir zu Gott eine ganz besondere Beziehung haben. Denn nicht jeder Mensch kann zu Gott Vater sagen. Mann, das ist ja bei euch auch so, nicht? Nehmen wir mal hier unser 30-jähriges Ehepaar, gerade ganz vorne. Ja, wenn jetzt irgendjemand hier meinetwegen da kommt, die Ute zu euch und sagt zu euch, Papa und Mama, dann würdet ihr erstmal etwas seltsam schauen, oder? Wahrscheinlich würdet ihr sagen, oh, die hat uns wohl verwechselt oder vielleicht mag sie uns ja so gerne, hat uns so ins Herz geschlossen, dass sie uns jetzt als Papa und Mama anredet. Aber normalerweise, wer spricht euch als Vater und Mutter oder Papa und Mama an? Ja, die eigenen Kinder. Und zwar die Kinder, normalerweise, die ihr geboren habt. Ich meine, es gibt dort auch noch die Ausnahme mit Adoption und all sowas, aber normalerweise die Kinder, die man geboren hat. Und genauso ist das bei Gott ja auch. Nur diejenigen können Gott als Vater ansprechen, die von Neuem geboren sind, die als Kinder Gottes geboren sind. Wir alle, die wir hier sind und weltweit Menschen, wir können Gott anbeten als Schöpfer. Wir können Gott anbeten als Herrscher des Universums. Wir können Gott anbeten als ewigen Richter, vor dem wir alle einmal stehen. Also wir alle, egal ob gläubig oder nicht gläubig, ob Christen oder nicht Christen, wir werden ja einmal vor Gott stehen, ob wir das wollen oder nicht. Ob wir meinen, wir kommen ohne Gott hier auf der Erde aus oder wir brauchen ihn. Wir werden alle einmal vor Gott stehen und dann steht nicht die Frage, bist du gut ohne mich ausgekommen, sondern hast du dich nach mir gerichtet? Hast du deine Sünden bekannt? Wenn nicht, wirst du von Gott verurteilt werden. So einfach ist die Sache, was die Bibel angeht. Als solche können wir alle Gott anerkennen. Das ist auch im Römerbrief. Steht ja, alle wissen, dass es einen Gott gibt, aber haben ihm nicht die Ehre gegeben, die sie ihm geben sollten. Aber das Vierte dabei, nämlich Gott als Vater anzusprechen, können wir nur, wenn wir von Neuem geboren sind. Und was ist das? Jetzt seid ihr euch ja neu geboren. Wie geht das denn? Einige von euch wissen das. Die haben das ja selbst erfahren. Das klingt so ganz seltsam. Und selbst der Gelehrte Nikodemus, der im Johannes-Evangelium Kapitel 3 beschrieben wird, der hohe Theologe, der weiß nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Und überlegt erstmal, ja, heißt das, dass ich zurück in den Bauch meiner Mutter gehen muss? Nein, natürlich nicht. Das meint Jesus ja gar nicht. Sondern Jesus meint, innerlich bist du tot. Du fühlst dich zwar ganz lebendig, aber du bist ein lebender Toter. Sozusagen ein Zombie, könnte man sagen, nicht? Du bist eigentlich innerlich tot durch die Sünde und jetzt wird das, was in dir tot ist, was da ausgebrannt ist, das wird lebendig gemacht, wenn du dein Leben Jesus gegenüber öffnest. Wenn du betest, Herr Jesus, vergib du mir meine Sünden, ich will mit dir leben, gib du mir dieses neue Leben. Dann sagt Gott, gebe ich dir den Heiligen Geist in dein Leben und plötzlich wird dieses Empfangsteil, was dich mit Gott verbindet, lebendig, wird aktiviert und plötzlich gibt es eine neue Instanz in deinem Leben, die du vorher nicht gehabt hast. Du siehst hinterher noch genauso aus. Also meine Haare sind nicht mehr geworden, seit ich Christ geworden bin. Derjenige, der schon grau ist, die werden auch nicht plötzlich wieder dunkel oder so. Das nicht. Äußerlich sieht es ähnlich aus. Aber das Leben des Menschen besteht ja nicht nur im äußerlichen Anschein, sondern besteht auch in dem, was innen drin ist, was wir Seele, Psyche, Geist nennen. Das wird erneuert, verändert. Und das habe ich in meinem Leben erlebt, wie Gott mich verändert hat dabei. Und viele von euch wahrscheinlich auch. Und das ist dieser Wendepunkt. Und zu dem Zeitpunkt, dann werde ich von Neuem geboren. Dann sagt Gott, jetzt gebe ich dir den Heiligen Geist, jetzt nehme ich dir die Sünde weg, jetzt gebe ich dir neues Leben. Dann bist du Kind Gottes und nur dann kannst du eigentlich das Vaterunser beten. Denn alle anderen, dann ist eine Lüge. Du sprichst zu Gott als Vater, du bist gar nicht sein Kind, also kannst du auch nicht zu ihm Vater sagen. Und dann auch die ganzen folgenden Bitten sind für dich sinnlos, die brauchst du nicht. Du hast ja gar nicht die Verbindung zu Gott. Du musst also erst diese Verbindung zu Gott bekommen, diese Kehrtwendung in deinem Leben vollzogen haben. Und dann weißt du auch, wenn du einmal nach deinem Leben hier auf der Erde vor Gott stehst und dich verantworten musst, dann kannst du sagen, ich bin schuldig, aber Jesus, der hat bezahlt für mich. Der hat bezahlt, ich muss deshalb nicht bestraft werden dafür. Das ist dann, wird uns ja vor dem ewigen Gericht Gottes so gehen. Also hier merken wir schon, unser Vater, da steckt eine ganze Menge drin. Das ist nicht irgendwie nur ein Zufall, ist auch was ganz Besonderes. So gibt es das eigentlich in keiner Religion, dass Gott als Vater angesprochen wird. Die Juden hatten das manchmal, aber das war dann mehr so, nicht als ich als Person bin Kind Gottes, sondern ich als Volk, als Bestandteil des Volkes bin, gehöre zu Gott. Das ist noch was anderes. Diese persönliche Verbindung zu Gott als sein Kind und die Wiedergeburt, das ist was ganz Besonderes, was wir im christlichen Glauben haben, was uns Gott in der Bibel zeigt, was Jesus uns gelehrt hat. Und dann haben wir als nächstes, unser Vater, der du bist im Himmel. Und immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich auf den Gedanken gekommen, ja, was will Jesus eigentlich damit sagen? Der du bist im Himmel, das könnte ja bedeuten, der du weit weg bist. Nicht? Im Himmel, das ist ja wahnsinnig weit. Und wenn wir Astronomen fragen, die sagen uns, ja, der Himmel, das Universum ist unendlich weit. Wir haben kein Ende, zumindest sehen wir keins. Und dann könnten wir sagen, aha, dann bedeutet das, der du bist im Himmel, du bist also nicht hier auf der Erde, sondern du bist im Himmel weit weg und wir haben mit dir nichts zu tun. Bedeutet es das? Nun, ich glaube eigentlich nicht. Denn wenn wir die ganze Predigt Jesu anschauen, dann merken wir, Jesus will uns ja gerade sagen, Jesus ist, Gott ist da. Wir lesen ja gerade vorher, selbst im kleinen Kämmerlein hört er uns und sieht, was wir brauchen. Also kann es nicht bedeuten, er ist weit weg. Sondern du bist im Himmel. Ich denke, damit will Jesus zum Ausdruck bringen, Gott ist nicht, geht nicht auf in der Welt, in der wir leben. Gott ist nicht nur, wie manche Theologen uns das sagen, dafür da, dass wir gute Mitmenschlichkeit haben. Dass wir uns ab und zu mal freuen, dass wir so unsere psychischen Sorgen loswerden und dass wir da so eine kleine psychische Krücke in unserem Leben haben. Dafür ist Gott nicht da. Gott ist nicht nur ein Bestandteil dieser Welt. Nicht nur ein Bestandteil unserer eigenen Fantasie, unserer religiösen Überlegungen. Sondern hier will Jesus mit sagen, Gott hat einen anderen Ort, von dem er eigentlich kommt und zu dem er gehört. Das ist der Himmel. Und die Erde ist ja auch im Vergleich zum Himmel, ist nichts. Wenn ihr mal Astronomen fragt, von den Weiten des Universums, dann ist die Erde nicht mal ein Staubkorn. Und dann müssen wir sehen, dann sind die Relationen. Also Gottes Bereich ist sozusagen, ist alles, und dann will er die Menschen zeigen, wer ihr meint, ihr seid Herrscher der Welt. Nicht? Und ja, was ist das im Vergleich zu dem, was Gott ist, der Herrscher des ganzen Universums, des Himmels ist? Da merken wir gar nichts. Da sollen wir so ein bisschen auf den Boden geholt werden. Gott ist nicht nur hier auf der Erde, Gott ist im Himmel. Da soll uns die Größe Gottes vor Augen gemalt werden. Das ist das, warum das hier reinkommt. Und dann kommt hier als nächstes, geheiligt werde dein Name. Und jetzt ist für uns wahrscheinlich alle wieder die Frage, was ist denn damit jetzt gemeint? Also mehrere Dinge fallen uns hier auf. Erstmal geheiligt. Was bedeutet das? Tja, geheiligt. Heilig klingt ja so ein bisschen seltsam heute. Manche fühlen irgendwie eine heilige Atmosphäre, wenn sie in einen großen Dom gehen. Manche in Kölner Dom, ah, diese bunten Fenster und diese alte Geschichte und was weiß ich, diese Frömmigkeit. Und wenn dann vielleicht noch ein paar Mönche da singen, nicht so gregorianische Gesänge, dann fühlt man sich vielleicht fromm oder heilig oder sowas. Manche auch vielleicht gar nicht, die sagen, es ist mir langweilig oder so etwas. Ah, heilig in der Bibel meint was ganz anderes. Heilig meint ausgesondert aus dem normalen alltäglichen Gebrauch. Also das heißt, wenn wir mit dem Namen Gottes umgehen, dann sollen wir da nicht so umgehen wie mit dem Namen von Tisch, Stuhl, Franz, Hans, Susi oder sonst etwas, sondern wir sollen sagen, wenn wir den Namen Gottes anrufen, wenn wir mit Gott sprechen, dann sollen wir uns dessen ganz bewusst sein. Das heißt geheiligt. Ausgesondert aus dem normalen Alltagsbereich, dass wir sehen, hier ist etwas Außergewöhnliches, mit dem wir zu tun haben. Das heißt geheiligt. Und welcher Name denn? Hier steht ja Name, Gottes soll geheiligt werden. Ja, welcher soll denn jetzt so herausgehoben werden? Und jetzt könnten wir raten. Im Alten Testament, im Hebräischen, steht da ja zum Beispiel El oder Adonai oder Yahweh oder El Shaddai. Ja, welcher soll denn jetzt ausgewählt werden? Habt ihr da einen guten Vorschlag? Also wenn ihr die Zeugen Jehovas fragt, die sagen Jehova, Jehova, dem muss man nur sagen Jehova, das ist das einzig Wahre. Die irren sich ein bisschen mit der Sprache, das hängt mit den Vokalen da zusammen. Wahrscheinlich heißt das Yahweh und nicht Jehova, aber naja, die sind schon vor 100 Jahren gegründet worden, damals wusste man es nicht besser. Und wenn man sich als Sekte einmal festgelegt hat, kann man sich ja nicht mehr irren, nicht? Das geht ja nicht. Also deshalb sind sie bei Jehova geblieben. Ist das der Name, den wir besonders heiligen sollen? Müssen wir jetzt also alle zu den Zeugen Jehovas gehen? Oder müssen wir vielleicht neue, die Zeugen Jahwes, gründen? Habt ihr einen Vorschlag? Welcher Name ist hier womit gemeint? Dann sage ich euch nachher meinen Tipp. Jesus Christus wäre eine Möglichkeit. Also halte ich sicherlich für gut eine Möglichkeit, ja? Ja, was noch? Alle Namen? Aber hier steht ja Singular. Dein Name. Aber, ja. Aber ist ja hier ebenfalls so aramäisch, ne? Das ist auch mein Tipp. Aber heißt mich so viel wie Papi oder Vater. Warum glaube ich, dass das hier der Name ist? Weil Gott gerade ja am Anfang damit angesprochen wird. Hier wird Gott offenbart als der Vater. Ich habe ja gesagt, vorher wussten sie ihn schon als Schöpfer, als Allmächtigen, als Herr der Herrscher, das war ja alles schon bekannt. Und jetzt will Jesus nochmal herausgeholt werden, ihr sollt Gottes Namen heiligen als Vater. Ja, er zeigt einen ganz neueren Aspekt seines Wesen, seine Person. Und den sollt ihr besonders als Christen herausheben. Weil das ist ja das, was ihr erfahren habt. Ihr habt Gott eben als Vater erfahren. Hättet ihr Gott nur als Schöpfer erfahren, wären wir für ewig verloren. Hättet ihr Gott nur als Richter erfahren, wären wir für ewig verloren. Dann würden wir zwar die Größe Gottes kennen, aber das ganz Besondere, das Zentrum der Heilsgeschichte, das, worauf alles zuläuft, ist ja, dass Gott unser Vater sein will. Und deshalb glaube ich, dass Jesus hier vermutlich diesen Namen im Blick hat. Wir erkennen Gott als Vater und das sollen wir heiligen. Ja, das bedeutet auch, wir sollen eben nicht mit Gott als Vater so umgehen wie mit unserem Vater. Einfach sagen, ja, so jetzt gehe ich mal zum Papi, Papi, hilf mir mal gerade. Oder wenn ich mich darüber ärgere, also ich finde dich aber blöd oder so. So nicht, weil wir ja wissen, dass Gott im Himmel ist, wie hier gesagt wird. Nicht nur irgendein irdischer Vater, weil er heilig ist. Und deshalb sollen wir das aussondern, sollen uns bewusst sein, wenn wir mit Gott sprechen, mit wem wir sprechen. Er ist heilig. Er ist viel, viel mehr als wir und als die ganze Welt und die ganze Geschichte zusammen. Und deshalb soll uns hier rausgehoben werden. Also geheiligt werde dein Name. Übrigens auch steht hier, geheiligt werde dein Name nicht nur, ich will deinen Namen heiligen. Oder lass die anderen deinen Namen heiligen. Sondern diese Formulierung, die hier ist, ist ja so eine Passivkonstruktion, wenn ihr euch ein bisschen mit sprachlicher Genauigkeit auseinandersetzt. Nicht? Geheiligt werde dein Name. Das bedeutet, es wird gar keine besondere Person angesprochen. Habt ihr eine gute Idee, warum? Wer kann das nämlich eigentlich nur tun? wäre eine Idee. Ich glaube sogar nicht mal die Gemeinde, sonst würde er sagen, lasst uns das tun. Ich glaube Gott selbst nur. Gott selbst kann dafür sorgen, dass wir die Heiligkeit von ihm erkennen. Dass wir erkennen, wer er ist. Er offenbart sich ja uns. Wir lesen, Jesus sagt, niemand kann den Vater erkennen als nur der Sohn. Und er kann den Sohn erkennen als nur der Vater. Das heißt, wenn wir wirklich erkennen wollen, wer der Vater als Vater ist, dann sind wir auf Gott angewiesen. Und deshalb, glaube ich, ist diese Passivkonstruktion hier dabei. Geheiligt werde dein Name. Vater, wir bitten dich, dass du das machst. Sorge du dafür, dass dein Name geheiligt wird. Und natürlich versuche ich mein kleines bisschen dazu beizutragen, indem ich das jetzt nicht das Gegenteil davon tue. Ist ja auch klar. Ich meine, wenn ich meine Eltern bitte, Papi, bitte lass mich jetzt mit dem Bus, hier wie gestern unsere Kinder, ne, mit dem Bus nach Detmold fahren, um meine Schubidu zu kaufen oder Scooby-Doo zu kaufen. Ne, dann können sie das natürlich bitten und wir haben ja die Autorität zu sagen, ja, du darfst nicht. Aber sie können jetzt natürlich meinetwegen lieb und nett sein, dass wir eher dazu geneigt sind, das zu tun. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Wir können nicht dafür sorgen, dass der Name Gottes wirklich geheiligt wird, aber wir können tun, dass dem nichts entgegensteht. Weil die Erkenntnis Gottes, sodass wir dieses Besondere erkennen, dass wir die Verbindung zu Gott aufbauen können, das kann nur Gott wirken. Also der Theologe Karl Barth, der ja manche Sachen gesagt hat, die ich nicht ganz so toll finde, aber diese Sache fand ich schon ganz interessant, der hatte dann einmal gesagt, Mensch, du bist auf Erden und Gott ist im Himmel. Und damit wollte er sagen, du kannst von dir aus gar nicht zu Gott kommen. Du kannst jetzt da reden und suchen und machen, du kommst nie zu Gott. Wir können nur eine Beziehung zu Gott haben, wenn Gott vom Himmel, senkrecht von oben, sagte er, zu uns spricht. Und dann können wir antworten. Sonst haben wir gar keine Möglichkeit. Kannst du auch versuchen. Such mal in deinem Telefonbuch, wo da die Telefonnummer von Gott steht. Probier das mit deinem Handy aus. Oder wenn du es hast, auf einer CD-ROM. Oder versuch irgendeinen anderen Weg. Kannst du irgendwie einen Gottweg zu Gott finden? Du kannst dich in ein Raumschiff hineinsetzen mit Lichtgeschwindigkeit und dann bist du immer noch am Million, wenn du schon lange tot bist. Bist du immer noch nicht am Ende des Universums, wo Gott sich zurückziehen kann, wenn er will. Wenn Gott nicht will, dann können wir nie zu ihm kommen. Wir sind darauf angewiesen, dass er sich uns offenbart. Das hat er getan und das sehen wir hier auch in der Heiligung seines Namens. Er ist es, der es tut. Und genau dasselbe ist auch mit dem Reich. Dein Reich komme. Da ist die Frage, die ich ja schon am ersten Abend gestellt habe, sehen wir uns danach, dass das Reich Gottes kommt? Bei mir ist es unterschiedlich, muss ich ehrlich zugeben. Manche, mal da habe ich so gelesen, bei Paulus, der sagt ja, ich freue mich abzuscheiden, aber naja, weil ich ja noch eine Aufgabe auf der Erde habe, dann bin ich halt noch ein bisschen hier. Mir geht das nicht immer so. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Manchmal bin ich hier ganz gerne auf der Erde. Dann freue ich mich an meiner Familie, an meiner Frau, an meinen Kindern, an dem Haus, in dem wir wohnen, an der schönen Arbeit hier, an der Bibelschule oder an meiner Gesundheit, an dem schönen Wetter. Und dann sage ich, also ein paar Jahre hier auf der Erde bleibe ich ja doch noch ganz gerne, nicht? Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich den Himmel noch nicht genug kenne. Und dann würde ich sagen, also, das ist ja gar nicht so auf der Erde, viel besser im Himmel. Aber irgendwie ist es ja so etwas Unbekanntes. Wir waren noch nicht da. Und Jesus beschreibt es nur so vage. Und auch Johannes beschreibt es nur so ungefähr. Halt mit den goldenen Straßen und den Edelsteinen als Toren und so. Ja, manchmal sage ich, ich brauche keine Edelsteine als Tore. Und der Schotter tut es auch. Und so, ne? Und ja, aber hier, dass wir uns sehen nach dem Reich Gottes. Dein Reich komme heißt ja auch wiederum, wer kann das Reich Gottes denn bringen? Hier ist wieder eine Passivkonstruktion. Hier wird es vielleicht noch deutlicher. Wer ist eigentlich angesprochen? Gott ist angesprochen. Nur Gott kann sein Reich hervoranbringen, nicht wir. Wir können bloß sehen, dass wir nicht dem entgegenstehen, dass wir das nicht hemmen, so wie Hemmschuhe noch bremsen. Ne? Ich meine, oh, bloß, dass das Reich Gottes nicht vorankommt, bloß, dass keiner zum Glauben kommt bei uns in der Gemeinde. Nein, das werden zu viele Leute, die kann ich alle nicht mehr vertragen und wir müssen neu bauen, das geht nicht. Bleib lieber ungläubig. Sowas können wir natürlich machen. Und wenn wir aber ernsthaft beten, dein Reich komme, dann können wir das nicht tun. Dann müssen wir sagen, okay, wenn ich ernsthaft jemanden darum bitte, dann muss ich zumindest ein bisschen versuchen, dazu beizutragen. Auch wenn ich weiß, die Hauptlast liegt bei Gott. Und dein Reich komme bedeutet, dass eben nicht nur das, wo ich mich wohlfühle, sondern manches Mal, wenn ich dann die Zeitung lese, wenn ich mal im Fernsehen schaue, was ich seit einiger Zeit nicht mehr getan habe, Zeitung genügt ja auch oder Internet, und dann sehe ich, wie die Menschen leiden. Ich meine, wenn ihr nur allein daran denkt, wir haben uns so daran gewöhnt, an die Anschläge in Israel oder eben im Irak, wenn dann jeden Tag neu kommt, da 10 Leute, da 15 Leute, da 2 von der Bombe zerrissen, ja, stellt euch mal vor, was für ein Leid damit zu tun hat. Nicht nur die Menschen, die da vielleicht ihr Leben lang ohne Arme, ohne Beine weiterleben müssen, sondern auch die Angehörigen, die da ihre Kinder verloren haben, Vater, Mutter verloren haben. Denkt eben nur an dieses kleine bisschen von Grausamkeit. Besucht mal eine innere Station in irgendeinem größeren Krankenhaus, wo die Leute mit Krebserkrankungen in ihrem letzten Stadion sind. Macht das einmal. Dann wisst ihr, die Welt ist eben nicht nur schön, sondern die Welt ist voller Leiden. Und dann können wir ernsthaft dieses Gebet aussprechen, was wir eben in der Offenbarung haben und was wir auch hier haben. Dein Reich komme. Herr Vater, wir wollen, dass dieses Leiden endlich zu Ende ist und dass die Menschen sich hineinmanövriert haben durch ihre Sünde, durch ihren Ungehorsam, durch den Sündenfall. nicht unbedingt des einzelnen Menschen, der dort stirbt, aber der gesamten Menschheit, mit der wir zu tun haben, aus der dieses gesamte Leiden erst entspringt, weil die Menschen sich nicht nach den Ordnungen Gottes richten. Wir wollen, dass das vorbei ist, damit du herrschst, damit die Leute glücklich sind, damit, wie wir in der Offenbarung lesen, alle Tränen abgewischt werden, damit es keine Krankheit mehr gibt, kein Geschrei mehr gibt, kein Tod mehr gibt, weil der endgültig beseitigt ist. Und wenn wir uns einmal so die Welt anschauen und nicht nur für unseren kleinen Glückskreis, den wir in unserer Umgebung vielleicht im Augenblick haben oder halt nicht haben, dann merken wir, dieses Gebet können wir ernsthaft sprechen, dein Reich komme, weil es wirklich nötig ist. Menschen brauchen Befreiung von Sünde, Menschen brauchen Befreiung von ihrem Egoismus, ihrer Aussichtslosigkeit, ihrer Frustration, ihrer Depression, ihrer Krankheit, ihrem Leiden, und das ist das, der Einzige, der das machen kann, ist Gott. Da gibt es Ärzte, die fühlen sich manchmal so stark, und dann merkt ihr spätestens, wenn ihr mal eine schwere Erkrankung gehabt habt, dass die Ärzte fast gar nichts machen können. Dann doktern sie da ein bisschen rum, dann sagen, ja, das wirkt halt nicht, und das wirkt auch nicht, und das wirkt auch nicht, und irgendwann, ja, dann musst du halt damit leben, nicht? Oder sie sagen dir immer noch neue Therapien, du hast schon 10 Jahre Therapie gemacht, und hat alles nichts geholfen, und dann merkst du spätestens, nein, Ärzte sind nicht für das Glück verantwortlich. Auch die Banken sind nicht für unser Glück verantwortlich, sondern unser Glück kann uns eigentlich nur Gott geben. Alles andere ist kurzzeitig, ist so ein bisschen lasch, da hast du in dem Moment, fühlst du dich mal gut und dann ist es schnell wieder vorbei. Und deshalb bitten wir Gott darum, dein Reich komme. Und ein bisschen beginnt das Reich Gottes ja schon in unserem Leben, da wo wir Christen geworden sind. In der Herrlichkeit und Fülle, da ist das Reich Gottes da, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, um auf der Erde zu regieren. Aber so ein bisschen beginnt das Reich Gottes oder kann beginnen, wenn wir es richtig machen, bei uns in der Gemeinde. Bei uns in unserem Leben kommt mit Gott. Das ist ja so, wie Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein kleines Senfkorn. Das wächst und wächst und wächst und wächst und wird immer größer und irgendwann sind da alle Vögel des Himmels drunter. So ist das auch Johannes, der sagt ja, das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wohin? In Jesus, weil Jesus uns neues Leben gibt. Da, wo wir neu geboren werden, wo wir als Gemeinschaft von Christen so leben, wie wir leben sollten, da ist schon ein Stück des Reiches Gottes. Und manchmal gerade Menschen, die total abgestürzt sind, die merken das. Die kommen in eine Gemeinde hinein und manche Sachen, die uns gar nicht auffallen, die sagen ja, ach, wie schön ist das hier und welche Atmosphäre und wie euch liebt. Und wir denken manchmal, ach, mit Liebe ist das eigentlich gar nicht weit her. Und also wenn der wüsste, nicht, wie wir miteinander umgehen. Aber ihr wisst vielleicht manchmal nicht, wie es in bestimmten Szenen in der Welt um uns herum abläuft. Und dann merkt ihr, dass es selbst in der Gemeinde, ich hoffe auch bei euch, ich kenne euch ja nicht, dass ich euch hier falsch lobe, nicht? Aber dass in den meisten Gemeinden doch noch mehr Liebe ist, obwohl es nicht das Optimum ist, doch noch mehr Liebe ist, als das in vielen Kreisen um uns herum ist, in der Welt. Ich sage nicht in allen, es gibt auch da Leute, die sich mal ganz gut verstehen, die sich ganz gerne mögen, aber in vielen Kreisen in der Welt. Und wir haben in der Bibelschule einige Leute gehabt, die abgestürzt waren in Drogen, die im Gefängnis gesessen haben, die kriminell gewesen sind, die in Sekten gewesen sind und die zum Glauben gekommen sind und dann diese Befreiung erlebt haben, ein Stück des Reiches Gottes hier auf der Erde zu erleben. Und deshalb bitten wir Gott darum, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Tja, bedeutet das nun, dass der Wille Gottes nicht geschieht? Haben wir nicht alle mal gelesen oder gehört, dass Gott allmächtig ist? Ja, Gott ist allmächtig, aber in seiner Allmacht hat er seinen Willen ein Stück weit zurückgeschraubt. Er hat gesagt, für diesen kleinen Zeitraum von diesen paar tausend Jahren auf der Erde, die ihr hier lebt, als Menschen, da lasse ich euch selbst Freiheit, damit ich euch als freie Individuen, als freie Gegenüber habt. Und deshalb im Himmel, da geschieht das Wille Gottes natürlich sofort. Gott sagt, so wie bei der Schöpfung, die Erde komme und dann zack, kommt die Energie aus Gott heraus und materialisiert sich und zack, dann ist die Erde da. Gott sagt, ein Mensch entstehe, zack, die Energie Gottes materialisiert sich und plötzlich in Nu entsteht alles, von der Genetik und den Blutbahnen und den Lymphbahnen und dem Gehirn und dem Kopf und dem Magen, alles entsteht in Nu. Das ist die Macht Gottes, das ist der Wille Gottes. Wenn Gott sagt, ich will, dann passiert das auch. Es gibt aber auch so einen moralischen Willen Gottes, beispielsweise er sagt, ich will, dass du nicht lügst. Ja, er könnte ja jetzt tatsächlich das verhindern. Stellt euch mal vor, Gott würde das wirklich tun. Manche wünschten es sich ja, aber meistens nur für die anderen, nicht für uns selbst. Denn stellt euch mal vor, ihr kommt als Mann zurück, ihr habt euch da verquatscht mit eurem Arbeitskollegen, kommt zurück zu eurer Frau und dann sagt ihr, also wo bist du so lange gewesen, ich habe doch auf dich gewartet. Ja, dann wäre die einfach so aussehen, ja, mein Arbeitgeber, nicht mein Chef, der wollte mich unbedingt. Und dann plötzlich, es geht nicht, weil die Lüge, könnt ihr nicht aussprechen. Wäre ja mühsam, nicht? Oder du fragst deine Kinder und dann sagen sie, wer hat das zuerst angefangen? Dann sagen sie, ich wollte sagen, ich nicht, aber geht nicht, weil es eine Lüge gewesen war. Oder ihr wollt eure Steuererklärung ausfüllen und dann schmeißt ihr einen Kugelschreiber nach dem anderen weg, weil die alle versagen. Ihr könnt nichts mehr schreiben, weil ihr keine Lüge mehr schreiben könnt. Ja, das wäre doch mühsam, oder? Und von daher, manchmal sind wir ja ganz froh, wenn wir lügen können. Aber hier sehen wir, denn das ist der moralische Wille Gottes. Gott sagt, tu das nicht, aber er lässt uns die Freiheit, es zu tun. Aber wir bitten hier darum, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden, dass irgendwann einmal dieses zu Ende sein wird und die ganzen Menschen, die Gottes Gebote willentlich überschreiten, dass da ein Ende gesetzt wird, damit das Leid zu Ende ist und Gottes Wille geschieht, weil wir wissen, der Wille Gottes ist das Beste für unser Leben. Deshalb bitten wir ihn darum. Also der Wille Gottes geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann haben wir als nächstes hier dein Wille geschehe auf Erden. Und das sind jetzt alles Bitten, die eigentlich die gesamte Welt angehen. Das sind auch Bitten, die in erster Linie Gott und die Verherrlichung seines Reiches angeht. Und hier merken wir, wenn wir beten, sollen wir nicht nur egoistisch beten, also gut, ich bete halt regelmäßig, wenn ich von der Prüfung bin. Ich bete regelmäßig, wenn ich kein Geld mehr habe. Nein, sondern hier steht ein ganz wesentlicher Aspekt des Betens ist, dass wir eine Perspektive für die ganze Welt haben, die ganzen Menschen um uns herum. Eine Perspektive für die Heilsgeschichte. Was wird sein mit Gottes Ziel? Eine Perspektive für die Sache Gottes haben. Das ist auch wichtig bei unseren Gebeten, dass wir nicht nur egoistisch für uns danken, bitten, sondern diese Perspektive für die Welt und für Gott haben. Und als nächstes, hier erst als zweites, kommt dann die Perspektive für unsere persönlichen Anliegen. Und bei unseren persönlichen Anliegen werden wir merken, das sind die materiellen, die stehen ja an erster Stelle, und dann noch die geistlichen, nämlich unsere Beziehung zu Gott. Beides sind jetzt persönliche, individuelle, die uns angehen, die hier noch genannt werden. Also zum Ersten ist es dann, gib uns unser tägliches Brot. Da gibt es viele Ausleger, die haben lange gerätselt, was dieses Wort täglich bedeutet, weil das taucht im ganzen Neuen Testament nur an dieser Stelle auf. Deshalb können wir schlecht vergleichen. Die einen sagen dann, ja, das ist das Brot für heute. Und die anderen sagen, ja, das ist das Brot für morgen. Aber egal, welche Auslegung ihr wählt, ihr könnt sie euch gerne aussuchen, auf jeden Fall kommt es dabei heraus, wir sollen nicht darum bitten, unsere Rente, sichere uns unsere Rente. Es sei denn, du bist schon im Rentenalter, aber wenn ich jetzt beten würde, also in 30 Jahren, da komme ich in die Rente, jetzt sichere die. Nein, sondern bete erstmal dafür, was morgen kommt. Wer weiß, ob du überhaupt noch die Rente erlebst, wie ich erlebe. Als ich vor ein paar Jahren Krebs gehabt habe und dann nicht wusste, ob ich ihn überlebe oder nicht, ja, was hätte das dann gebracht? Hätte ich gebetet, versorge mich meiner Rente, dabei habe ich die schon im Himmel, brauche ich gar nicht mehr auf der Erde, nicht? Und von daher, bitte zuerst einmal für das, was jetzt unmittelbar bevorsteht. Das ist ja auch, was Jesus sagt, sorget nicht für den morgigen Tag, sondern jeder Tag hat seine eigene Sorge. Das soll uns einfach befreien. Nicht, dass wir blind in den Tag hineinlaufen und sagen, wir sorgen für nichts mehr. Sondern das heißt, diese Sorge, die dich innerlich zerfrisst, ihr kennt das vielleicht auch. Ihr sorgt, ihr zermartert euch das Hirn, ihr schlaft nächtelang nicht mehr und ihr könnt doch nichts ändern. Ihr könnt gar nichts ändern, sondern da sollen wir Gott vertrauen, wie ein Kind. Wie manche eurer Kinder, die sorgen sich wahrscheinlich auch nicht. Also wenn sie kleiner sind besonders nicht, dann sorgen sie sich gar nicht. Denken sich, die Eltern sorgen schon dafür. Haben sich eure Kinder schon mal gesorgt, ob sie in der nächsten Woche noch genug zu essen haben? Unsere kaum. Also manchmal höchstens, ob sie noch genug Süßigkeiten haben in der nächsten Woche. Nicht? Da sorgen sie sich schon manchmal, weil da merken wir immer so insgeheim, wir haben so einen Schrank, wo die Süßigkeiten drin sind. Nicht? Und manchmal dann hören wir es irgendwie rascheln. Na, was ist denn das? Dann eine Maus und dann... die ganzen Süßigkeiten so rausgeholt und aufgegessen, das schon. Aber die Sorge um die existenziellen Dinge, haben wir nächste Woche noch ein Dach über dem Haus oder hat der Papa auch noch genügend Geld? Und dann, das ist mir eigentlich ganz egal. Unser kleiner Sohn, der hat dann mal gedacht, unsere Tochter war das, der, wenn man Geld haben will, dann geht man einfach zur Bank. Weil die haben das so gesehen, wenn der Papa Geld haben will, geht er einfach zur Bank, zum Automaten kommt das raus. Da haben sie gedacht, ja, warum musst du denn arbeiten? Kann man doch einfach zur Bank gehen und das Geld holen. Ja. Und da merkt man das bei manchen Kindern vollkommen unbedarft, da sorgt schon der Vater dafür. Und so ähnlich sollen wir dieses Vertrauen zu Gott haben. Wir müssen doch nicht regeln, wie Gott das macht, das ist doch Gottes Angelegenheit. Wir tun unsere Sache, so viel Verantwortung, wie wir übernehmen können, die haben wir. Aber im Vergleich zu dem, was Gott für einen Überblick über unser ganzes Leben hat, ist das minimal. Und deshalb soll hier gesagt werden, bittet für das tägliche Brot. Und Martin Luther, der das ausgelegt hat in seinem Katechismus, der hat dann gesprochen, dass das Brot bedeutet, lieb und fromm Gemahl, lieb und fromm Nachbarn und so weiter. Zählt er das alles auf in seiner Sprache halt. Was er damit meint, und ich glaube, das ist auch hier gemeint, ist alles Lebensnotwendige. Wir sollen nicht nur um unser tägliches Brot bitten, wenn wir das jetzt allen Ernstes tun, dann müssen wir noch schnell in der Küche anrufen und sagen, also bitte kein großes Mittagessen heute, einfach trocken Brot, denn für das haben wir ja gebetet heute, nicht? Nein, sondern hier ist gemeint, was wir lebensnotwendig brauchen. Ich glaube, dass Jesus das damit meint und Luther das richtig verstanden hat. Und dazu gehört, wie Luther das meint, die Nachbarn, zum Beispiel nette Nachbarn oder Ehepaare, also Mann, Frau oder Kinder oder so, dass die ausgerichtet sind, so wie Gott das will. Denn damit beschenkt er uns ja auch. Und das ist lebensnotwendig. Erstmal in den Sprüchen nach, nicht? Besonders die Frauen sind da häufig erwähnt. Da heißt dann, besser ein Loch im Dach als eine zänkische Frau im Haus. Das ist etwas, nicht? Und es ist ja tatsächlich auch so. Wenn ihr eine Frau habt, die euch ständig auf die Nerven fällt, sobald ihr kommt, und wie blöd bist du, und was hast du schon wieder gemacht, und so, dann ist es besser, du hast ein Loch im Dach, und das regnet durch, und du bist immer nass, nicht? Besser so etwas, als solch eine Frau. Und da merken wir, dieses Gebet ist ja richtig. Wir beten darüber, dass Gott uns die lebensnotwendigen Sachen gibt. Eben eine nette Frau, einen netten Mann, Kinder und was weiß ich und so weiter. Ich meine, die verheiratet sind, die nicht verheiratet sind, die beten vielleicht für potenziell für die Zukunft, echt so, dass das schon alles gut läuft und ihr jetzt eben da nette Freunde habt und so. Also das gehört mit dazu. Also hier diese lebensnotwendigen Sachen. Ich bete nicht für einen neuen Rolls Royce. oder einen alten. Ich meine, ich habe weder einen neuen noch einen alten. Oder ich bete ihn jetzt nicht für eine Yacht im Mittelmeer, wäre ja auch ganz nett, sondern das gehört nicht zum Lebensnotwendigen. Wenn Gott das schenkt, manchen Leuten schenkt Gott das ja irgendwann, dann ist das einfach ein gratis Geschenk, einfach so, weil er meint, naja, geben wir dem mal ein kleines Zuckerli, nicht so, dann der will das ganz gerne. Und ja, irgendwie hatte ich auch noch letztens gelesen, das fand ich ja ganz interessant, ich weiß nicht, von wem war denn das? Das, glaube ich, war von Blaise Pascal. Gott gibt, also Reichtum ist eine der geringsten Gaben Gottes. Und dann, also irgendwie so hat das formuliert, und deshalb gibt er ihn meistens den Einfältigen. Ja. Also sozusagen, ich meine, hoffentlich seid mir nicht böse, das steht ja nicht in der Bibel, wenn ihr jetzt tatsächlich reich seid, hoffentlich, nehmt mir es nicht böse. Ich fand den Gedanken bloß interessant irgendwie, nicht? Dass, wenn wir mal das mit den Augen Gottes sehen, dann ist Gold und Silber eigentlich gar nicht viel wert. Gott hat mit einem Fingerschnipsen das ganze Gold der Welt gemacht und von daher uns reich zu machen, das hätte gar nichts bedeutet. Ich hatte vor einigen Monaten mal gelesen von dem George Werfer, so in einem Rundbrief von OM, und da hat er darüber berichtet, wie er dann in einem Flugzeug sitzt, irgendwo, ich glaube nach Indonesien war er unterwegs, und dann sitzt er neben einem und der ist eben ein reicher Geschäftsmann und der ist ungläubig, ist Muslim, soweit ich das im Kopf habe noch. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber er war jedenfalls jetzt von einer anderen Religion, ich meine Muslim. Und dann kommt er mit ihm ins Gespräch und plötzlich dieser Mann, der ist interessiert für den Glauben, der lädt ihn ein in seine Firmenzentrale, den heißt ein Chef von der mehreren Firmen und so weiter, die gehören ihm, und dann spricht er und bekehrt sich. Und jetzt die Hintergeschichte war, gerade vorher kam er von einer wichtigen Sitzung von OM in England und die wollten dort im East End in England, da wo es den Leuten ein bisschen schlecht geht, in London, da wollten sie ein Sozialhilfezentrum bauen, wo sie den Leuten vom Glauben weitererzählen und auch sozial helfen, aber sie hatten kein Geld dafür. Und jetzt flog er also dahin zu einer Sitzung dann eben da in Asien und der Mann kommt zum Glauben, nachdem er zum Glauben kommt, hat er gesagt, ich bin so froh, dass ich zum Glauben gekommen bin, was kann ich euch Gutes tun? Und dann war die Antwort, ja, also eigentlich, wir suchen jetzt ein Haus, was wir da in London haben können. Dann, ja, ich habe von unserer Firma ein Haus in London, das schenke ich euch. Ja, und da habe ich mir gedacht, also nicht, Gott ist allmächtig. Er kann mit dem Gold sagen, zack, du hast es. Wenn er will, dann kann er einen ehemaligen Muslim dazu gebrauchen, der noch gar nicht gläubig ist. Den bereitet er schon vor, damit er dir in London, wo es wahnsinnig teuer ist, ein Haus gibt. Ist doch Wahnsinn, nicht? Was Gott so machen kann. Und das ist das, was hier hintersteht, wenn wir darum bitten, gib uns das, was wir täglich brauchen. Und als nächstes dann, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Also hier sind nicht die Schulden der Bank mit gemeint. Nicht? Dass hier also sagt, wir haben ein neues Haus gebaut, also bitte vergib uns unsere Schulden. Und plötzlich kommt dann der Auszug, Bankauszug, nicht? Und dann zack, alles auf Null gefahren und so. Gott kann das auch, das möchte ich gar nicht bezweifeln. Aber hier sind eigentlich die Sünden mit gemeint. Deshalb steht hier auch mit dem Vergeben, die Sünden in unserem Leben, die sind gemeint. Also vergib uns unsere Sünden, und das betet ja hier der Gläubige. Wir haben ja gesehen, es betet ja hier, der Gott als Vater anspricht, das heißt, der bekehrt ist, der betet darum, denn auch wir als Christen können ja manchmal noch sündigen. Und dann steht hier, vergib uns unsere Sünden. Das hier sind nicht die Sünden, die uns von Gott trennen, dass wir ewig verloren gehen. Die sind ja schon bereinigt, sonst wären wir gar nicht Christen. Sondern hier sind die Sünden gemeint, die uns dann vielleicht mal im Preisgericht angerechnet werden, wo wir dann böse zu anderen gewesen sind und Gott irgendwann mal sagt, ja, hier hast du aber nicht ordentlich gemacht. Und dann gibt es einen Preisabzug sozusagen. Wir lesen das ja im Korintherbrief, wo dann steht, manche werden wie durchs Feuer hindurch gerettet. Nicht? Die haben dann viel gemacht, eben mit Stroh stoppeln, und dann wird das abgebrannt und dann bleibt fast nichts mehr übrig. Und das ist dann eben ein Bild dafür, für die, die sind zwar Christen, die sind zwar errettet, aber die haben viele Sünden, die sind nicht vergeben worden und die wollen sie mit in den Himmelreich schleppen, das geht nicht, also werden die vorher abgenommen, und das ist damit hier gemeint. Also vergib uns unsere Sünden, beten hier nicht diejenigen, die Jesus noch gar nicht kennen, die allgemeine Sündenvergebung und Wiedergeburt erfahren wollen. Die müssen erstmal eine Umkehr haben, die müssen eine Wiedergeburt haben, sondern die, die hier schon Christen sind, an die richtet sich ja das Gebet. Und dann ist hier natürlich auch diese ganz immense Herausforderung, wir beten gleichzeitig darum, dass wir auch bereit sind, anderen zu vergeben. Und das ist ja in der Gemeinde und in der Familie immer wieder wichtig. Wenn ihr euch nicht bereit seid zu vergeben, dann werdet ihr Schuld auf euch selbst schaufeln, nicht nur auf den anderen. Dann sagt ihr, der andere war doch böse, der müsste doch kommen. Nein, wenn du in deinem Herzen dem nachhängst, wenn du in deinem Herzen dem wütend bist, dem, oder nicht mehr dem begegnest, wie du begegnen sollst, dann bist du auch sündig. Dann kann der noch so viel Falsches getan haben, dann sündigst du mit. Dann musst du in deinem Herzen ihm erstmal vergeben. Dann musst du darum bitten, dass du böse Gedanken ihm gegenüber hast. Und dann sagst du jetzt innerlich, aber das stimmt doch, der ist doch böse. Ja, trotzdem musst du ihm vergeben. Denn du sollst keine bösen Gedanken gegen deinen Bruder haben, egal wie böse der ist. Du sollst ja deine Feinde lieben, nicht? Sehen wir in der Bergpredigt. Wie ist das denn? Segnet ihr euch Fluche. Ja, was ist das? Heißt das eben, weil der böse ist, deshalb muss ich auch böse sein und ihn niederschlagen? Nein, Gott wird sich darum kümmern. Betet darum. Natürlich sprech eine Sünde an, das ist ja klar, habe ich auch schon gesagt. Aber erst einmal hier, wir sollen auch dem anderen vergeben, so wie wir erwarten, dass Gott uns vergibt. und führe uns nicht in Versuchung. Das bedeutet hier, wir sollen uns nicht als die geistlichen Supermänner fühlen. Vielleicht sagen manche, Versuchung kann mir nichts anhaben. Ich bin stark. Ich brauche da niemanden, der mich dafür schützt. Sag das lieber nicht, dann kommt bald nämlich eine Versuchung, wo du am Boden liegst. Oder dein geistliches Leben ist nichts mehr wert. Es gibt auch manche Leute, die ich getroffen habe, die haben gesagt, ich erlebe gar keine Versuchung. Dann muss ich sagen, dann bist du entweder gar nicht gläubig oder dein geistliches Leben ist schon so auf dem Nullpunkt, dass der Teufel gar nicht mehr versucht, dich von Gott wegzuziehen, weil er schon geschafft hat. Jeder Christ, der wirklich ernsthaft im Glauben steht, hat immer wieder mit Versuchung zu tun. Versuchung ist kein Zeichen für den laschen Christen, sondern gerade für den lebendigen Christen. Denn denk mal Jesus. Jesus war ja nun rein, nicht? Da müssten wir sagen, Jesus war da nie versucht worden. Lesen wir das? Schlag mal auf, Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, riesige Versuchung mit dem Teufel und dann am Ende vom Lukas-Evangelium der Versuchungsgeschichte steht und dann wich der Teufel von ihm eine Zeit lang. Das bedeutet, es gibt dann noch weitere Versuchungen, von denen wir in der Bibel nicht immer lesen. Wahrscheinlich auch noch im Garten Gethsemane Versuchung, von der wir wieder lesen. Aber immer wieder Versuchung, selbst bei Jesus, der sündlos ist, wie wir im Hebräerbrief lesen, er wurde versucht wie wir, aber ohne Sünde. Und da merken wir, wer Gott nachfolgt, ist nicht frei von Versuchung, aber er kann Sieg über Versuchung haben. Und deshalb hier die Bitte, führe mich nicht in Versuchung, bewahre mich davor, wenn es irgendwie möglich ist. Schütze mich davor, weil ich weiß, wie schwach ich bin. Weil ich weiß, aus eigener Kraft kann ich das gar nicht, sondern ich brauche dich als derjenige, der mich schützt davor. Deshalb diese Bitte. Und bewahre uns vor dem Bösen, steht hier, dem Bösen, das ist hier eigentlich ein Singular, das meint also nicht irgendwie dem Bösen irgendwie, dem Bösen, wir können ja sagen, dem bösen Nachbarn oder dem bösen Hund. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern wenn in der Bibel steht der Böse, dann ist er normalerweise gemeint der Teufel. Bewahre uns davor, denn wir lesen doch, der Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Also nehmt ihn ernst als Gegner. Überschätzt ihn nicht, aber nehmt ihn ernst. Denkt nicht nur daran, ihr werdet damit allein fertig, sondern ihr braucht hier die Hilfe Gottes. Und deshalb bewahre uns davor. Bewahre uns davor, dass der uns von dir wegzieht. Und umso länger ich Christ bin, umso mehr merke ich, also aus meiner eigenen Kraft wäre ich wahrscheinlich für jede Sünde fähig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich früher immer gedacht, das würde ich ja nie tun. Und dann irgendwie komme ich nur in Situationen ansatzweise und denke ich ja, also vielleicht in bestimmten Situationen würde ich das auch tun. Wenn die Umstände so stark sind, wenn ich so stark meinetwegen emotional aufgewühlt bin. Und also ich würde das alles, glaube ich, würde ich viele Sachen tun. Den Gedanken fand ich interessant bei einem, ich habe früher gerne Geschichten gelesen von dem Chesterton. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Pater Brown Geschichten. Ja? So Kriminalgeschichten, die sind ja ganz schön. Das ist so ein katholischer Priester, der löst dann die Probleme alle. Und eine seiner Überlegungen ist genau das. Er sagt, ich versuche mich hinein zu versetzen in den Verbrecher und er sagt, ich bin zu jeder Sünde fähig, sagt er auch bei sich. Das fand ich eine ganz interessante Überlegung und ich glaube, er hat recht. Ist zwar katholischer Priester, nicht frei evangelischer Pastor, aber er hat hierbei trotzdem recht, denn das ist das, was wir in der Bibel auch finden. Wir sind zu jedem Bösen fähig, wenn es auf uns ankommt. Und deshalb, wir brauchen Schutz von Gott. Deshalb bitte bewahre uns vor Versuchung, bewahre uns vor dem Bösen. Und dann haben wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier wird nochmal zusammengefasst, was wir vorher schon mal gehört haben. Denn wir bitten ja um das Reich Gottes, dein Reich komme. Die Kraft hat mit dem Willen Gottes zu tun und die Herrlichkeit hat mit dem Reich Gottes zu tun. Also diese Sachen werden nochmal aufgenommen. Es wird sozusagen eingerahmt. Unsere persönlichen Bitten werden eingerahmt vor dem Blick auf Gott. Wir haben den Blick auf Gott in seine Herrlichkeit am Anfang und am Ende des Vaterunsers. Ja. Ich hoffe, dass ihr jetzt euch irgendwann mal ermutigt fühlt, das Vaterunser mit Überzeugung zu beten und dann auch einen Blick auf Gott bekommt, der manchmal hilft, über die eigenen Auseinandersetzungen in der Gemeinde, Reibereien, Unzulänglichkeiten hinwegzusehen und den Blick auf Gott zu bekommen. Ich schlage auch vor, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und denkt, wir sind jetzt hier in die Kirche übergewandert, aber ich schlage vor, dass wir jetzt vielleicht einmal zusammen tatsächlich das Vaterunser beten, nicht? Ich lasse jetzt mal nicht abstimmen, sondern sonst kommen wir vielleicht noch auf eine lange Diskussion, Auseinandersetzung, sondern ich möchte euch ermutigen, betet mit, stehen wir dazu auf und beten dann gemeinsam das Vaterunser.